Übers Ohr. Sehen im Alter. Eine Inforeihe.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 27 von Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter. Wenn Sie morgens an der weißen Wand Ihres Schlafzimmers plötzlich ein Laufband sehen, in dem Buchstaben vorbeiziehen, wie in der S-Bahn, und Sie die aber überhaupt nicht entziffern können, oder an einem anderen Morgen Sie komplexe Matheaufgaben mit fünfstelligen Zahlen sehen, auf eben dieser weißen Wand, die sich so schnell wieder entfernen, dass Sie sie nicht lösen können, oder Sie ganz, ganz andere Dinge sehen, die nicht da sind, dann sollten Sie unbedingt in diesem Podcast bleiben. Denn soeben habe ich Ihnen meine Erfahrungen beschrieben, was mir passiert ist und was man Charles-Bonnet-Syndrom nennt. Sie hören, wie mein Gehirn mir Geschichten erzählte, und ich bin nicht allein mit solchen Erfahrungen, denn dieses Charles-Bonnet-Syndrom tritt relativ häufig auf. Zumindest gemessen an meiner Augenerkrankung. Ich habe Augenerkrankung Nyon und die ist relativ selten. Und dennoch ist Charles-Bonnet-Syndrom recht unbekannt, sowohl bei Ärztinnen und Ärzten wie Patienten und Patientinnen. Und um hier ein wenig gegenzusteuern, sprechen wir heute mit Dr. Med. Carsten Klabe aus Düsseldorf, einem Augenarzt und Augenchirurgen. Hallo, Herr Dr. Klabe, vielen Dank für Ihre Zeit kurz vor Himmelfahrt. Zur Information, wir nehmen am 13.05. 17 Uhr auf. Und da bietet sich natürlich so ein kleiner Blick in die Zukunft an. Was werden Sie morgen an dem Feiertag tun, Herr Dr. Klabe?
Hallo erstmal und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, zu dem wirklich spannenden Thema mich mit Ihnen austauschen zu können. Ja, der Blick aus dem Fenster, und den habe ich gerade, verhagelt mir die Stimmung für den morgigen Tag, weil es hier okay. In Strömen regnet. Normalerweise gehört traditionell die Landpartie dazu. Wir fahren nicht mehr mit dem Bollerwagen, sondern dann nehme ich mir meinen Sohn. Und eigentlich wollten wir nach Holland an die Küste fahren. Wir müssen mal schauen, ob wir ein regenfreies Fenster finden, aber so werden wir uns wahrscheinlich den Tag und dann am Grill ausklingen lassen. Wir schauen mal, was das Wetter hergibt.
Okay, das klingt echt nach einem guten Plan. Und nun bist auch du dran, lieber Emanuel. Hallo, und was wirst du morgen tun? Wie sieht dein Feiertag aus?
Ja, mein Freitag, hallo, erstmal zusammen, auch aus dem gräuseligen Rheinland, wettermäßig zumindest. Ich werde morgen mit dir, sofern du es nicht vergessen hast, die Side City vorbereiten, auf die wir da im Forum auftreten werden. Und damit wird mein Tag beginnen. Und dann packe ich, weil ich dann für eine Woche zum Segeln nach Malle fahre.
Cool. Ja, Emanuel Stader und ich, mein Name ist Thomas Golka, sind beide Gastgeber in diesem Podcast und in der Fokusgruppe Sehen im Alter engagiert. Und natürlich verrate auch ich, was ich tue, gleiches Recht für alle. Also den einen Teil haben Sie schon gehört. Morgen früh um 9 treffen wir uns in einem Zoom-Meeting und sprechen über unseren Vortrag in Frankfurt. Und danach habe ich mir echt vorgenommen, es ganz ruhig angehen zu lassen, weil die letzten 7 Tage waren irgendwie total hektisch. Ich war ständig auf Achse. Doch, jetzt hat unser Gast, wie immer bei uns üblich, die Möglichkeit, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und uns das über sich zu erzählen, was er für wichtig hält. Das können Sie, Herr Dr. Klabe, in unserer imaginären Fahrstuhlfahrt tun, die 90 Sekunden dauert, mehr oder weniger. Und die jetzt beginnt. Stellen Sie sich vor, bitte.
Ja, mein Name ist Carsten Klabe. Ich bin mittlerweile seit über 11 Jahren niedergelassener Augenarzt in Düsseldorf im schönen Rheinland. Ich war davor 10 Jahre Chef in der Klinik. Und irgendwann hat ein guter Freund, den ich schon seit über einem Vierteljahrhundert kenne, gesagt, willst du nicht zu uns in die Praxis kommen? Und die Gelegenheit habe ich eben, wie gesagt, vor 11 Jahren ergriffen. Wir sind ein großes operatives Zentrum in Düsseldorf. Meine Spezialisierung ist mittlerweile Glaukomchirurgie und in dem Rahmen haben wir eben, weil das nach wie vor eine herausfordernde Erkrankung ist, eine Vielzahl von Patienten mit starken Seheinschränkungen und das führt uns dann, denke ich, auch direkt zu dem Thema des heutigen Podcasts. Ich bin verheiratet, habe einen Sohn, der ist jetzt fast erwachsen, der wird dieses Jahr 18. Hätte ich jetzt gesagt, der ist aus dem Gröbsten raus. Und wie gesagt, mit dem mache ich dann morgen die Tour zum Vatertag, wenn alles gut ist.
Perfekt. Vielen Dank. Um zu erfahren, wo Sie gedanklich momentan so unterwegs sind, also was Sie beschäftigt, haben wir so eine Standardeingangsfrage. Die lautet: Was hat Sie in letzter Zeit im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit im Bereich der Ophthalmologie, juhu, ich habe es geschafft, einerseits und mit unserem Thema, nämlich dem Sehen im Alter, andererseits besonders beschäftigt?
Was ich gerade gesagt habe, meine Spezialisierung sind Glaukomerkrankungen. Und das war lange Zeit eine Aufteilung. Es gibt Augentropfen und wenn es ganz schlimm kommt, kann man operieren. Und da ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert. Und gerade in den letzten Monaten haben wir hier bei uns in der Praxis zwei ganz moderne neue Laserverfahren aufbauen oder etablieren können. Da fangen wir wahrscheinlich nächste Woche mit an und werden die ersten in Deutschland sein, die diesen
Wow.
modernen Laser nehmen. Also in Richtung, dass wir eben gerade das, was wir bei vielen Menschen und die Mehrzahl der Patienten, zumindest mit den Glaukomerkrankungen, sind ja älteren Datums. Und da wollen wir natürlich verhindern, dass die tatsächlich Einschränkungen haben der Sehfunktion, weil das zu den körperlichen Einschränkungen dazukommt und die Selbstsicherheit, die Selbstständigkeit im Alter einschränkt. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Wir wollen, dass unsere Patienten ein Leben lang visuell ihre Umgebung wahrnehmen können und aktiv am Leben teilnehmen können. Und da freue ich mich, dass ich das eine mit dem anderen verbinden kann und dass hier in den letzten Jahren extrem viel passiert ist, um unseren Betroffenen frühzeitig Hilfe anzubieten. Auch wenn wir die Erkrankung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht heilen können, aber je früher wir sie behandeln können, desto weniger Funktionseinschränkungen entstehen und desto besser ist dann die, wie wir das so nennen, Quality of Life im Alter.
Ja, damit sind wir beim Thema. Herr Dr. Klabe, was ist das Charles-Bonnet-Syndrom konkret und wie äußert sich das?
Ja, vielleicht ein kleiner historischer Exkurs. Am Anfang ist es ja schon angeklungen in den einführenden Sätzen vom Thomas Kolka, dass es ein Krankheitsbild ist, was gar nicht so selten ist, aber was häufig gar nicht bedacht wird. Die Geschichte, und am Ende des Tages ist es schon seit dem 18. Jahrhundert bekannt. Da hat nämlich der Namensgeber, das war Charles Bonnet. Charles Bonnet war kein Arzt, er war ein Schweizer Naturforscher. Aber der hat die Beobachtung, die er bei seinem Großvater gemacht hat, der Charles Lulin hieß. Und dieser Großvater hatte erhebliche visuelle Einschränkungen und hat aber ganz lebhaft berichtet von optischen Halluzinationen. Er hat Vögel, Kutschen, Gebäude, Menschen gesehen. Aber, und das ist das ganz, ganz Wichtige, er war sich immer bewusst dessen, dass diese Halluzinationen nicht real sind. Und das sind dann die Kernmerkmale dieser Erkrankung. Das eine ist die visuelle Halluzination, also das Wahrnehmen von Dingen. Am Anfang hat man gesagt, das sind immer komplexe Bilder, aber wir haben vorhin schon gesehen, das sind Zahlenkolonnen, es sind mathematische Formeln. Ganz am Anfang der Beschreibung hat man immer gesagt, also es müssen komplexe Bilder sein. Von dieser These ist man heute weg. Man sagt heute auch einfache Lichtblitze oder geometrische Muster, Formen, Linien, all das kann wahrgenommen werden. in
Also es gibt
unterschiedlicher
nicht bestimmte
Ausprägung.
Muster oder
Nein,
Bilder,
also
die immer
es
wiederkehren.
ist tatsächlich individuell extrem unterschiedlich. Dann gehört zur Definition, dass eine Augenerkrankung vorliegt. Egal welche, das häufigste sind in der Regel Makuladegeneration und Glaukomerkrankungen, weil sie zahlenmäßig am häufigsten vorkommen, aber eben auch ererbte Netzhauterkrankungen oder Veränderungen, Atrophien des Sehnervens, jedweder Genese können dazu führen. Das dritte Merkmal ist eben die Einsicht in die Unwirklichkeit dieser wahrgenommenen Bilder. Die Patienten wissen, dass das, was sie sehen, nicht da ist und betreiben das auch ganz so. Und als viertes Merkmal zählt man das fortgeschrittene Alter, wobei das kein festes Kriterium ist, aber wahrscheinlich ist einfach die Häufigkeit, dass das Charles-Bonnet-Syndrom auftritt im Alter häufiger, weil Augenerkrankungen auch häufig im Alter schwerwiegender sind oder die Einschränkungen schwerwiegender sind. Und das sind die wesentlichen Kernmerkmale dieser Erkrankung.
Sie erwähnten ja, dass es zum ersten Mal eben von Charles Bonnet beschrieben wurde im 18. Jahrhundert. Wie kann es sein, dass trotz dieser langen Zeit, in der offenbar auch in der Wissenschaft diese Beschreibung existiert, sie anscheinend da doch relativ wenig bekannt ist und sowohl bei der Bevölkerung als auch anscheinend, das ist aber gleichzeitig eine Frage an Sie, in Ihrer Kollegenschaft sozusagen. Wie kann das sein?
So, also die ganze Geschichte, wie gesagt, ist 1769, glaube ich, das erste Mal beschrieben worden. Dann hat es bis 1967 gedauert. Das ist dann so das kleine Buch, der hat also dieses Ganze notiert, hat das ja noch nicht als Krankheitsbild so formuliert. Und dann hat aber Desmoset es als Charles-Bonnet-Syndrom klassifiziert. Also erst seitdem haben wir die Diagnose, aber das sind auch schon wieder fast 60 Jahre. Und wir sehen also diese Besonderheit. Auch heute ist die Definition, wie gesagt, die vier Merkmale, die ich genannt habe, sind die anerkannten Merkmale. Aber es ist immer noch eine Diskussion, ob es auch beispielsweise ein akustisches Charles-Bonnet-Syndrom gibt. Ist die Ausprägung der Halluzination, welcher Form, wie gesagt, am Anfang war es, es müssen komplexe Bilder sein. Auch das ist aufgeweicht worden. Auch das Alter scheint ein wichtiger Risikofaktor zu sein, aber es ist eben nicht die einzige Ursache. So haben wir also eine sehr weit gefasste Definition des Erkrankungsbildes. Ich sage mal, wenn Sie 40 Grad Temperatur messen, dann wissen Sie, dass Sie Fieber haben. Aber wenn Sie eine Vielzahl von Symptomen haben, die dann auch noch schlecht fassbar sind, und dann ist es natürlich vor allen Dingen so, dass die Betroffenen eine hohe Scham haben. Wenn Sie visuelle Halluzinationen haben, dann, ich sag's mal sehr salopp, denken die meisten, wenn ich das äußere, halten mich alle für verrückt. Und
Ja,
das ist ja
genau.
tatsächlich stigmatisiert. Das ist
Ja.
stigmatisiert. Und deswegen ist es häufig schon so, dass die Betroffenen einfach sich zurückziehen und das gar nicht äußern und sagen, okay, das ist etwas, wenn ich das äußere, dann, ich bin schon gehandicapt, weil ich schlecht sehe. Ich bin vielleicht schon gehandicapt, weil ich höheren Alters bin. Und dann kommt doch das dazu, dann nimmt mich keiner mehr ernst. Und das ist dann eine recht natürliche Haltung. Okay, man zieht sich zurück. Ich äußere das gar nicht. Und dann ist es für den behandelnden Arzt, und das war ja sozusagen der zweite Teil der Frage, wieso wissen das die Augenärzte denn nicht? Ja, tatsächlich, es ist etwas, was mittlerweile tatsächlich diskutiert wird. Aber wenn ein Patient eben solche Symptome beschreibt, die sehr unspezifisch sind, Lichtphänomene, dann ist der Weg dahin zu sagen, okay, das könnte ein Charles-Bonnet-Syndrom sein, tatsächlich nochmal eine Strecke, weil das eben auch sehr, sehr variabel ist und auch selbst wir Schwierigkeit oder uns noch nicht im Klaren sind, was wir alles dort mit subsumieren sollen. Der dritte Punkt ist natürlich auch, ja, jetzt haben Sie es diagnostiziert. Was machen Sie therapeutisch? Das ist dann der nächste Schritt. Und das ist auch wieder etwas, wir haben eben keine, mache ich und dann ist das Ganze weg, Therapie. Also es ist ein sehr, sehr spannendes, ein sehr spannendes Krankheitsbild, ja.
Ja, kommen wir gleich auch noch drauf, spezifisch, was natürlich Hilfe- und Therapiemöglichkeiten anbetrifft.
Würden wir gerne mehr wissen über die Ursachen und die Wirkweisen. Was passiert eigentlich im Gehirn, wenn man solche Pseudohalluzinationen hat? Beziehungsweise was passiert in diesem visuellen System insgesamt? Das ist ja nicht nur das Gehirn, es hängt ja auch das Auge dran und so weiter. Kann man das beschreiben?
Auch dann wird es wirklich kompliziert, weil wir haben heute noch kein einziges alleinig anerkanntes Modell. Es werden viele, viele Mechanismen diskutiert. Der einfachste und wahrscheinlich der das Ganze gut erklärt, ist, dass im Rahmen einer Augenerkrankung mit sehr eingeschränkter visueller Wahrnehmung das Gehirn, das ist so ein richtiger so ein Dieselmotor, der arbeitet und arbeitet und will arbeiten, der will nie aufhören. Der empfängt aber jetzt vom visuellen System, von den Augen, keinerlei Signale. Und jetzt könnte man salopp sagen, die frei gewordene Kapazität kann er dann unter Umständen eben durch die Schaffung einer eigenen Realität, durch die Schaffung eigener Bildinhalte oder Lichtphänomene oder liniengeometrische Funktionen etc. ersetzen und dann entstehen eben diese visuellen Halluzinationen. Es ist auch tatsächlich diskutiert worden, ob es eine reine Fehlfunktion des Gehirns ist, aber das klassische Charles-Bonnet-Syndrom geht eben einher mit der starken Einschränkung der Sehfunktion und deswegen ist das eigentlich der Ansatz, wo man sagt, okay, das kommt wenig im Gehirn an. Was macht das Gehirn? Es will nicht träge herumlungern. Es macht etwas und dann produziert es Bilder und die werden von den Betroffenen dann wahrgenommen.
Okay, damit haben Sie meine nächste Frage schon erschlagen, nämlich dass die Sehbehinderung sozusagen in dem Falle Voraussetzung ist. Jetzt ist die Frage, was sind eigentlich die wichtigsten Augenerkrankungen, die das Charles-Bonnet-Syndrom am häufigsten auslösen? Spielt da zum Beispiel AMD oder grüner Star? Das sind ja beides Erkrankungen, die für unsere Gruppe im höheren Lebensalter wichtig sind, hier eine besondere Rolle.
Absolut, absolut. Und wie gesagt, wir haben es ja eingangs schon angesprochen, es wird häufig nicht diagnostiziert, aber es ist häufig. Wir sprechen davon, und man dann je nach Definition der Erkrankung, dass wir eine Prävalenz haben bis zu 60%, was sehr, sehr viel ist. Also bei Patienten mit einer starken Einschränkung, das sind 2/3 fast, die diese Symptomatik in irgendeiner Weise aufweisen. Und letztendlich, wenn man über alle augenärztlichen Patienten schaut, dann sind das bis zu 10%. Und 50 Millionen weltweit wird angenommen, leiden an einem Charles-Bonnet-Syndrom. Also es ist tatsächlich eine nicht seltene Erkrankung. Und dann schauen wir, was führt zu einer starken Seheinschränkung. Und dann haben wir tatsächlich die, ich sage es mal jetzt ein bisschen, ohne dass das despektierlich klingen soll, die Klassiker. Und das ist die altersabhängige Makuladegeneration. Das ist das Glaukom, die Glaukomerkrankung. Das ist aber auch die diabetische Retinopathie. Also die drei Erkrankungen, die zumindest in Mitteleuropa die häufigste Erblindungsursache sind. Das hängt von den Regionen ab, aber auch eine Katarakt sein, also ein grauer Star, eine Linsentrübung, wenn die ausgeprägt genug ist. Und dann aber vor allen Dingen auch alle erblichen genetischen Erkrankungen, sowohl der Netzhaut als auch des Sehnervens, die zu einer Sehverschlechterung führen können, also Retinitis pigmentosa, Stargardt, eine Lebersche Optikus Atrophie etc. pp. Also all diese gesamten Komplexe können dazu führen. Die sind seltener, deswegen sind sie prozentual seltener, aber all diese können zum Charles-Bonnet-Syndrom führen.
Gibt es eigentlich so eine Art Schwellenwert, dass man sagen kann, ab was weiß ich, 2% Sehfähigkeit oder so, ist das normal, dass man das bekommt? Oder ist das, gibt es nicht so einen scharfen Schwellenwert dafür?
Es gibt tatsächlich keinen scharfen, definierten Schwellenwert, wie hoch die Sehschärfe sein muss. Das hängt ja auch davon ab, wenn Sie sich beispielsweise, nehmen wir mal die Retinitis pigmentosa, eine Erkrankung, die zu einem allmählichen Absterben der Netzhaut führt, die in der Regel von außen nach innen verläuft. Und die Patienten haben dann in den Spätstadien minimale zentrale Gesichtsfelder. Die erreichen aber die sind im Alltag aufgrund dieser massiven Gesichtsfeldeinschränkung erheblich eingeschränkt, aber die haben eine punktuelle Sehschärfe von 100%. Und trotzdem sind die stark visuell beeinträchtigt, weil der Rest alles fehlt. Da sind nur noch 2 Grad im Zentrum vorhanden und die reichen nicht mehr wirklich, um sich gut zu orientieren. Aber wenn Sie denen ganz kleine Schrift vorlegen, dann sehen die die noch, wenn sie die finden. Aber auch die können eben an einem Charles-Bonnet-Syndrom leiden. Deswegen ist die Sehschärfe kein Kriterium.
Okay, alles klar.
Ne? Alleinig nicht, ja.
Letzte Frage in dem Block. Es gibt aber auch keine Zwangsläufigkeit zwischen diesen älteren oder den Krankheiten, die ältere Menschen betreffen, und dem Charles-Bonnet-Syndrom. Das heißt also, man kann nicht sagen, oh ja, das sind halt so und so viel, Sie sagten vorhin 10% der Patienten betreffe das. So einen Wert kann man nicht einfach festlegen,
Nein,
oder?
also absolut richtig. Das Alter ist nicht der auslösende Faktor. Es ist auch bei Kindern schon beschrieben worden. Das Wichtigere ist die starke Seheinschränkung. Bei Kindern scheint es seltener vorzukommen. Und mengenmäßig sind die Älteren stärker betroffen. Das macht dann so ein bisschen einen statistischen Verwaschungseffekt, weil eben Augenerkrankungen und starke Seheinschränkungen im Alter häufiger sind, als das bei Kindern ist.
Gut, dann rücken wir vor zu Block 3. Da geht es um Diagnose und Behandlung. Emanuel, magst weitermachen?
Ja, gerne. Ja, wir hatten es ja schon angedeutet, oder besser gesagt, Sie hatten es schon angedeutet, aber ich wollte jetzt nochmal spezifisch fragen, wie man ärztlicherseits die CWS diagnostiziert, auch verbunden mit der Frage, gibt es dann da bestimmte Tests, die man machen kann, also irgendwelche Verfahren, wenn nicht schon direkte Messverfahren vorhanden sind, mit denen man sich der Diagnose da zumindest nähern kann, oder ist man letztlich auf eine Beschreibung angewiesen?
Das Wichtigste ist natürlich, dass der Betroffene das beschreibt. Ja, also ich kann nicht hinter die Stirn schauen. Die Beschreibung der visuellen Halluzination, egal welcher Art und
Ja,
Weise,
es
und wir haben
gibt
darüber
keinen
gesprochen.
physiologischen Parameter oder
Nein, nein,
sowas.
nein. Also es gibt jetzt, ne, der messbare Parameter ist die starke Einschränkung der Sehfunktion, sei es Gesichtsfeldveränderung, sei es Reduktion der Sehschärfe. Und dann die Wahrnehmung der Halluzination, die der Betroffene äußert. Und gleichzeitig, und das ist das Wichtigste, dass er dessen sich gewahr ist, dass das nicht real ist. Das ist der große Unterschied. Also im Gegensatz zu einer Psychose oder zu Demenz oder Delirien, wo sich diejenigen nicht bewusst sind, dass das, was sie wahrnehmen, nicht real ist, ist sich der Charles-Bonnet-Betroffene immer bewusst, das ist nicht real. Ne?
Worauf dann eben
Und
dieser.
letztendlich läuft es auf das, ich habe die augenärztliche Untersuchung, die schafft die Basis. Ja, hier liegt eine erhebliche Seheinschränkung vor. Und das andere ist, der Betroffene weiß, dass es nicht real ist. Und dann handelt es sich mit hoher Sicherheit um ein Charles-Bonnet-Syndrom.
Um das noch konkreter mal zu machen, wenn also ein Patient zu Ihnen kommt und vielleicht ganz vorsichtig andeutet, dass er möglicherweise irgendwelche merkwürdigen Erscheinungen ab und zu mal hat. Wie gehen Sie dann vor? Können Sie das,
Das Wichtigste ist erstmal, ne, wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist hochstigmatisiert, eine optische
Deswegen, ja.
Halluzination, egal aus welcher, nicht? Also dann sind Sie ein Psychopath, Sie sind ein Schizophrener und all solche Vorurteile kommen dann ja relativ häufig. Und einfach den Patienten ermutigen, ihm zuhören, das ist sehr, sehr wichtig, auch in unserer schnelllebigen Zeit, auch wenn die Sprechstunde voll ist, hören Sie dem Patienten zu. Und das ist dann auch der erste Schritt schon in die Bewältigung. Das ist ja zunächst mal keine Therapie, aber geben Sie ihm das wirklich das Gefühl, und das ist nachgewiesen, dass es hilfreich ist, dass Sie ihn erstens ernst nehmen und dass das etwas ist, was tatsächlich auftreten kann und was jetzt nichts Ehrenrühriges ist oder ihn in den Bereich der Schizophrenie oder irgendeiner Psychose bringt. Also hören Sie ihm einfach zu und glauben Sie dem Patienten, ganz, ganz wichtig. Das ist und denken Sie einfach dran. Das ist für uns als Augenärzte wichtig, weil das viele Patienten lassen es zart anklingen und dann fragt man nach und fragen Sie nach und ermutigen Sie den Patienten darüber zu berichten, weil es eben etwas ist, was nichts Ehrenrühriges ist und nichts, wovor er sich verstecken muss. Und die Bewältigung fängt eben damit mit der Einsicht an. Das ist ganz wichtig.
Das ist vielleicht wahrscheinlich auch ein wichtiger Tipp für Angehörige von Menschen mit starken Seheinschränkungen, dass sie, wenn ihre Angehörigen von solchen Erscheinungen vorsichtig berichten, weil eben stigmatisiert, dass sie darauf eben nicht abwertend oder ablehnend
Absolut,
reagieren
sehr,
würden.
sehr, ja, ganz wichtiger Einwand. Also auch, dass man das den
Also das
Angehörigen
Gleiche, was für
mitgibt
einen
und
Arzt
sagt,
gilt, gilt auch für
ja, natürlich. Wie gesagt, wir haben bei sowas naturgemäß eine hohe Unsicherheit, weil wir durch, also dann gucken Sie irgendwelche True Crime-Geschichten oder hören sich True Crime-Podcasts an und dann sind Sie in der Welt des Wahns gefangen. Und es gibt eben auch das andere. Und das ist eben, wie gesagt, die Betroffenen berichten, und das ist das Kernmerkmal. Ich weiß, dass das nicht da ist. Und das ist keine Entschuldigung, sondern das ist tatsächlich so. Die sind sich dessen bewusst. Und ja, nehmen Sie die einfach ernst und haben Sie keine Scheu, auch mit den Betroffenen darüber zu sprechen. Dann nehmen Sie denen die Angst. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Bewältigung für die.
Gut. Schön. Kommen wir, sage ich mal, zu der Frage, was kann man denn dagegen tun und wie kann man damit auch umgehen? Da kamen wir ja schon drauf. Gibt es bestimmte Behandlungsmöglichkeiten oder direkte für diese Halluzinationen oder eventuell sogar medikamentöse? Welche Arten von Therapien bieten sich an oder sind
Ja,
überhaupt
nicht? Also
möglich, sinnvoll?
richtig. Also es gibt keine Standardtherapie und es gibt nicht die eine Therapie, die Sie machen. Das Wichtigste ist eben die Erklärung des Krankheitsbildes, dass Sie bei den Betroffenen das Verständnis haben und ihm damit ein wenig die Angst nehmen und die Scham nehmen. Und wie gerade eben schon erläutert, das auch mit den Angehörigen zu versprechen. Wenn möglich, kann man natürlich versuchen, die Sehfunktion zu verbessern. Wenn es sich beispielsweise um eine fortgeschrittene Linsentrübung handelt, dann können Sie die heute operieren. Dann kann der wieder sehen und dann ist das auch weg. Das ist natürlich was anderes bei Schädigung des Sehnervens. Wenn der kaputt ist, ist der nicht mehr reparabel. Aber sofern möglich, versuchen Sie die Sehfunktion, das ist dann unsere Aufgabe, zu verbessern, um das Ganze zu reduzieren. Und ansonsten ist Man hat es mit vielen Medikamenten versucht, auch mit Antidepressiva, Antiepileptika, Neuroleptika, mit ganz, ganz durchwachsenem Erfolg. Also auch das ist keine Standardtherapie. Die hilfreich sind für die Betroffenen in der Regel, ich sag mal, so ein bisschen Verhaltensstrategien. Also dass manche kriegen die in den Griff, indem sie mehrfach blinzeln, dann verschwinden die wieder. Oder ob sie den Fokuspunkt wechseln. Augenbewegung. Wir wissen, dass es bei sozialer Isolation häufiger vorkommt oder dass, wenn sich jemand sehr zurückzieht, also nicht, also dann tatsächlich soziale Aktivität, den Kontakt mit anderen suchen, dann ist das gar nicht so häufig mehr. Oder Reizsteigerung, sei es körperliche Belastung, sei es geistige Belastung. Und dann ist es tatsächlich so, gehen die Symptome zurück. Aber neben diesen Verhaltens Strategien gibt es vielleicht eine gute Botschaft. In den allermeisten Fällen ist das eine, treten diese visuellen Halluzinationen nicht ewig auf, sondern man sagt etwa so bei 30% enden die spätestens nach einem Jahr. Nur in ganz, ganz seltenen Fällen halten die an. Auch das ist vielleicht etwas, auch wenn wir es nicht therapieren können, was man den Betroffenen mitgeben kann und sagen, ja, das ist da. Aber es ist etwas, was auch über die Zeit wieder verschwindet. Und wie gesagt, wenn Sie denen dann schon mal die Angst genommen haben, kann der damit besser umgehen. Denn das ist ja das ganz Wichtige für die Betroffenen.
Ja, okay. Letzte Frage von mir. Wo sehen Sie jetzt im Hinblick auf dieses Syndrom die größten Lücken in der Aufklärung und in der Versorgung solcher Patienten? Was sollte geschehen, um diese Situation zu verbessern?
Ich denke, so eine Möglichkeit wie der Podcast heute ist einfach dran denken. Sie machen es bekannt. Wir reden drüber. Das ist wichtig. Wie gesagt, es gibt nicht die eine und allselig machende Therapie. Aber was wir eben wissen, ist, dass wenn wir den Betroffenen das Verständnis daran geben, dass für die eine Riesenhilfe ist, die fühlen sich nicht mehr alleingelassen und die fühlen sich nicht mehr stigmatisiert oder nicht mehr so stark stigmatisiert und von dem Erstbetroffenen, dem Charles Lalland, wird berichtet, dass er sich eine große Freude hatte an den optischen Halluzinationen und die eben seinem Enkelsohn euphorisch berichtet hatte.
Das
Und das muss man
ist
nicht, muss man jetzt
doch
nicht bei jedem so machen.
toll, ja.
Aber
Ganz, ganz ohne LSD, ja.
ganz ohne LSD. Aber wie gesagt, und dann können unterschiedliche Formate. Und im Podcast ist heute etwas, jeder hat so ein Stöpsel im Ohr, wenn sie in der U-Bahn sitzen oder in der Straßenbahn,
Ja.
reden wir heute nicht mehr miteinander. Wenn sie dann einen vernünftigen Podcast hören, bin ich auch fein damit. Aber dass man eben so etwas publik macht, wir reden drüber. Die Augenärzte in dem Falle sind ja diejenigen, die wahrscheinlich am ehesten mit den Patienten konfrontiert werden. Dass auch die dran denken, dass die das im Hinterkopf behalten. Es wird weiter daran geforscht, ob es zur genauen Ursachenabklärung, das ist sicherlich auch, es ist nicht in Vergessenheit geraten oder es wird nicht gesagt, okay, das ist halt so, da können wir jetzt nichts machen und da machen wir auch nichts, sondern es wird weiter daran geforscht und vielleicht finden wir eine pharmakologische Therapie, die das tatsächlich beseitigen kann. Aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist das Wichtigste, reden wir einfach drüber, so wie heute.
Ja. Ja, herzlichen Dank erstmal. Und Thomas, du machst den
Jo,
Abschluss.
im letzten Block wollen wir noch mal ein bisschen die Perspektive wechseln. Also Sie sind ja der Arzt, wir wechseln jetzt sozusagen in Richtung auf den Patienten. Sie haben ein paar Dinge schon gesagt, die wir eigentlich abfragen wollten. Also ich wiederhole noch mal kurz. Sie haben gesagt, dass das Zuhören wichtig ist auf Ihrer Seite, damit man den Patienten wahrnimmt und ihm auch das Gefühl gibt, er ist verstanden. Die Leute schämen sich, ja, das hatten Sie auch schon erzählt. Und die Frage ist, wenn man jetzt diese Tabus aufbrechen soll, das haben wir jetzt hier mit dem Gespräch getan, dann steht er ja immer noch alleine. Gibt es sowas wie Selbsthilfegruppen? Kennen Sie Netzwerke, wo sich Menschen mit CBS in Deutschland irgendwie vernetzen können, treffen können?
Wir haben natürlich die klassischen Blindenvereine, wir haben Selbsthilfegruppen, große Patientenorganisationen, bei denen das auch Thema ist und bei denen man das Ganze ansprechen kann. Und manchmal haben ja auch die Leute die Hürde, das dem Arzt gegenüber zu sagen. Das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, wieso das ist, aber so, ich will den Doktor nicht mit meinen Geschichten belasten. Es kommt immer noch vor, viel zu häufig. Wählen Sie einen Mittler, nehmen Sie jemanden mit aus den Angehörigen und lassen Sie das über den vermitteln. Es ist wirklich einfach. Nehmen Sie die Erkrankung ernst, nehmen Sie sich selber ernst und wenn Sie sich selber ernst nehmen, dann sprechen Sie drüber. Und dann kann man da sich drüber austauschen. Also ich denke, das ist das Wichtigste. Ich bin kein großer Freund von ausufernden Internetforen, weil das läuft mit ziemlicher Sicherheit dann irgendwie in Richtungen, die man nicht mehr steuern kann. Aber die bekannten Patientenvereine, die sich explizit mit Patienten oder mit Betroffenen beschäftigen, die eine starke Seheinschränkung haben, das sind Ansprechpartner, wo sie sich austauschen können, wo sie sich mit Betroffenen austauschen können und das auf einer Ebene, die sehr persönlich, die fachlich auch gut angebunden ist. Und ja, dann nehmen Sie sich einfach auch Ihren Augenarzt, Ihre Augenärztin, ich sag's mal ein bisschen salopp zur Brust und fordern Sie Verständnis dafür ein, dass Sie, was Sie für Symptome haben.
Schauen wir nochmal auf das Gebiet der Angehörigen. Wie sollten Angehörige mit solchen Erscheinungen der Patientinnen und Patienten umgehen? Also es ist ja so, wenn sie das erzählen, sind sie ja nicht der Beliebte, ja, in der Familie. Sie sagen, hey, ich sehe da das und das und kein anderer sieht das. Was sollten die eigentlich tun? Sie hatten es vorhin, glaube ich, schon ein bisschen
Machen Sie
erwähnt.
es ja. Am besten ist es so, wie der Charles Bonnet es gemacht hat. Der hat das bei seinem Großvater beobachtet und er hat es ernst genommen. Er hat nicht gesagt, Ma, der Opa ist verrückt. Sondern er sagt, okay, weil der Opa ihm auch gesagt hat, nee, pass mal auf, ich sehe das, aber ich weiß schon, dass das nicht real ist. Und diese Kombination, das müssen auch natürlich die Angehörigen begreifen. Und wenn ihnen dort tatsächlich die Einsicht fehlt, nehmen Sie die Angehörigen mit zu einem Augenarzt, zu einem Gespräch oder zu einem Gespräch in einem der Patientenorganisationen, dass man das in einem Dreiergespräch beispielsweise vermittelt, damit ihre Angehörigen, weil das ist ja schon häufig ein Stigma des Sehbehinderten mit oder mit einer eingeschränkten Sehfunktion, den sehen sie das ja häufig nicht an. Ne, die gelten dann als unhöflich, weil sie die Leute nicht grüßen, die da auf der Straße gehen. Der ist jetzt eingebildet. Und das ist dann schon für die Betroffenen eine zusätzliche Last. Und da müssen wir einfach, wir müssen drüber reden. Wir müssen es ernst nehmen und wir müssen drüber reden. Das gilt für die Augenärzte, das gilt für die Betroffenen, das gilt für die Angehörigen. Ganz, ganz wichtig. Und dann kriegen wir sicherlich auch eine höhere Akzeptanz oder ein Verständnis in der Gesellschaft.
Ein schönes Schlusswort kann ich dazu nur sagen. Gefällt mir. Ich wollte noch einen kurzen Aspekt einführen, der uns von der Dame aus unserer Fokusgruppe, die das Thema das erste Mal aufgebracht hat, mitgegeben wurde. Es gibt wohl viele Leute, Ältere, die dann auch fürchten, sie seien dement. Also sie wären auf dem Wege, dement zu sein. Und
Ja,
deswegen so
natürlich. Deswegen
extrem auf der
sagte ich.
Bremse stehen, ne?
Ja, eben. Also nicht. Aber schon die Einsicht in die Realität darin, dass diese Bilder nicht real sind, ist etwas, was sie von der Demenz unterscheidet. Ne? Und das ist deswegen, ja, wir wollen das Stigma nehmen, dass diese Erkrankung und ja, wir können sie abgrenzen. Und es ist jetzt, die optischen Halluzinationen stellen jetzt in diesem Falle kein höheres Demenzrisiko dar.
Super, dann bin ich ja froh, dass ich kein höheres Demenzrisiko habe. lieber Emanuel, magst du am Schluss noch ein paar Worte sagen?
Ja, der hat sich jetzt mir spontan aufgedrängt, denn ich bin jemand selbst, der über keine Makula mehr verfügt, also eine Makuladegeneration, eine vollständige inzwischen. Und ich weiß jetzt nach unserem guten Gespräch, dass ich ein potenzieller Kandidat bin für dieses Syndrom. Aber auch nur ein potenzieller, bisher nicht. Aber ich weiß auch, und das nehme ich jetzt mit, wenn ich möglicherweise anfange, morgens nach dem Aufwachen interessante Bilder zu sehen, von denen ich auch weiß, dass sie eigentlich nicht da sein können, dann bin ich nicht notwendigerweise meschugge. Und ich glaube, das ist schon eine ganz wichtige Erkenntnis. Und ich sollte mich dann vertrauensvoll mal an meinen Arzt wenden und mit dem besprechen, worum es sich hierbei handeln könnte. Im Zweifelsfall ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es in so einem Fall CWS wäre. Das wäre ist mein Outcome von unserem Gespräch und denke ich auch für viele, wichtig für viele unserer Hörer. Herr Dr. Klabe, wir bedanken uns ganz herzlich für diese profunden Ausführungen zu diesem Thema und ich glaube, sie ist auch eine Hilfestellung für viele unserer Hörer, die ebenfalls stark erkrankt sind und möglicherweise vor allen Dingen noch nicht, aber möglicherweise später mal unter diesem Syndrom leiden könnten. Ganz herzlichen Dank.
Herzlichen Dank für die Einladung und es hat mir große Freude gemacht, und über dieses wirklich spannende Thema mit Ihnen sich auszutauschen.
Okay, tschüss.
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 Hausmeisterei. Hier noch eine Ergänzung zum soeben besprochenen Thema. Die Augenklinik Sulzbach, ganz im Westen der Republik, wo man näher an Luxemburg und Metz ist als an Mannheim und Heidelberg. Diese Augenklinik Sulzbach betreibt eine Charles-Bonnet-Studie. Zu den Gründen für die Studie schreibt die Klinik, ich zitiere, das vorliegende Forschungsvorhaben zielt darauf ab, sowohl epidemiologische Daten zum Charles-Bonnet-Syndrom zu erheben, als auch auf das Vorhandensein dieser Erkrankung und auf die Wichtigkeit der Aufklärung der Patienten aufmerksam zu machen. Zitat Ende. Und genau das wollen wir auch mit dieser Episode unseres Podcasts erreichen. Der Link zur Klinik findet sich in der Folgenbeschreibung. Achtung, ein Sprung von Sulzbach nach Frankfurt am Main zum Zeit-City Forum. Hier konnten wir heißt unsere Fokusgruppe, zu unserem Projekt vortragen. In 6 Thesen haben wir über das aktive Altern oder das aktive Alter mit Sehbehinderung gesprochen und unsere Sicht der Dinge dargelegt. Hier noch einmal unsere 6 Thesen im Schnelldurchlauf zur Anregung für Ihren Kopf. Erstens, Selbstbestimmung vor Sehkraft. Zweitens, Technik schafft Teilhabe. Drittens, Kultur ist multisensorisch. Viertens, Bewegung bringt Sicherheit. Fünftens, soziale Netzwerke stärken Resilienz. Sechstens, Engagement schafft Sinn. Soweit der kurze Eindruck aus dem Cup Europa, in dem das Sight-City Forum stattgefunden hat. Eine wunderbare, spannende Veranstaltung. Ich war das erste Mal da und war sehr, sehr beeindruckt. Und wie immer ist der letzte Punkt auf unserer Liste das Geräuschrätsel. Zunächst die Auflösung und dann die neue Aufgabe. Im Mai war die Drehorgel auf dem Fischmarkt von Vico Föhr zu hören. Das war nicht besonders schwierig, zumal wir ja nicht nach dem genauen Lied gefragt haben, was ich übrigens auch nicht erkannt hätte. Ja, vielleicht gibt es jemanden unter den Zuhörenden, der es erkannt, dann lassen Sie uns wissen. Jedenfalls war es relativ leicht zu erraten, das war eine Drehorgel. Für das neue Rätsel muss man sich in die Situation hineindenken, die für Blinde und Sehbehinderte normalerweise nicht steuerbar ist. Behalten Sie das im Hinterkopf. Doch jetzt hören Sie selbst.
Alter, der schießt ja aber ganz schön rein.
Viel Piepserei, dennoch es sollte erratbar sein. Ihre Lösung senden Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse podcast@sehenimalter.org, alles klein und zusammengeschrieben. Dann sind Sie bei der Verlosung unseres begehrten Thermobechers mit dabei. An die gleiche Adresse podcast@sehenimalter.org können Sie auch Lob und Kritik sowie Anregungen und Themenvorschläge senden. Unser Podcast-Team freut sich weiterhin über jedes Like, jedes Abo und natürlich über jede positive Bewertung, wo immer Sie diese auch abgeben. Das bringt uns Reichweite und für unsere gemeinsame Sache mehr Kenntnisse in unserem Umfeld. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns weiter und bleiben Sie uns gewogen, bis es im Juli 2026 wieder heißt: Herzlich willkommen zu Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter.